Moin Kameraden, ich bin Leutnant Philipp Kühn und spreche mit Mechthild Hennecke über den Balkan, den KFOR-Einsatz und ihr Buch Ach mein Kosovo. Frau Hennecke, stellen Sie sich unseren Zuhörern doch einfach mal vor.
Mein Name ist Mechthild Hennecke und ich habe von 2001 bis 2008 im Kosovo gelebt und dort für die Vereinten Nationen gearbeitet. Zurzeit lebe ich in Berlin, arbeite hier als freie Journalistin, Trainerin, aber auch als Autorin. Ich habe einen Roman veröffentlicht, Ach, mein Kosovo, der eine Geschichte erzählt aus dem Kosovo-Krieg, eine wahre Geschichte, die ich aber fiktionalisiert habe.
Und auf diese Geschichte gehen wir später noch genauer ein. Ich möchte kurz mit Ihnen gemeinsam den historischen Kontext aufarbeiten, in dem wir uns inhaltlich bewegen. Der Balkan liegt seit Jahrhunderten im Interessenbereich vieler rivalisierender Mächte. Er ist geprägt durch ethnische, kulturelle und religiöse Gegensätze. Die Periode der Stabilität nach dem Zweiten Weltkrieg unter Tito brach beim Zerfall Jugoslawiens ab 1991 wieder auf. Die Folgen: Unabhängigkeitskriege und das Streben nach Nationalstaaten. In den 90ern spitzte sich die Lage weiter zu und es wurde eine Menge Blut vergossen. Fassen Sie aus Ihrer Sicht einmal bitte kurz zusammen, wie es von der NATO-Operation Allied Force zur UN-Resolution 1244 und letztlich zur Stationierung der Kosovo Force kam.
Im Kosovo gab es seit Mitte der 90er Jahre viele Menschenrechtsverletzungen, denn es gab eine sehr starke Unterdrückung der kosovo-albanischen Bevölkerung durch die Regierung aus Belgrad. Und Kosovo war als Provinz Serbiens nicht in der Lage, Unabhängigkeit zu erklären, wie Kroatien oder Bosnien das versucht haben. Und so gab es eine Unabhängigkeitsbewegung, die als Guerillabewegung operierte und die mit aller Macht versucht wurde zu unterdrücken. Diese Bewegung wurde immer stärker, sodass die NATO 1999 im März beschlossen hat, einzugreifen, um eine Ausweitung dieser Menschenrechtsverletzungen, wie in Srebrenica passiert, zu verhindern. So kam es dann zum NATO-Einsatz ab März 1999, an dem sich ja auch die Bundeswehr beteiligt hat. Der erste Einsatz der Bundeswehr außerhalb deutscher Grenzen, der damals ja in Deutschland sehr umstritten war, weil es, wie ich gerade sagte, sich um eine Einmischung in ein Land handelte. Also es war kein Krieg zwischen Ländern. Doch hat die NATO damals so argumentiert, dass die Menschenrechtsverletzungen dieses Eingreifen rechtfertigen. Und ich sehe das auch so, dass es sehr gut und sehr richtig war, dass die NATO eingegriffen hat und auch, dass die Bundeswehr sich mit ihren Kompetenzen in der Aufklärung beteiligt hat. Und dieses NATO-Bombardement dauerte 78 Tage und führte schließlich zu einem Waffenstillstand, der in Mazedonien unterzeichnet wurde. Also es gab keine politische Lösung, aber die serbischen oder jugoslawischen Kräfte damals wollten die Kämpfe einstellen und deshalb hat man einen Waffenstillstand unterzeichnet. Die politische Lösung war aber nicht gefunden und die UNO hat dann die Resolution 1244 erlassen, um dieses politische Vakuum zu füllen, bis die politische Frage, was aus Kosovo wird, geklärt werden konnte. Also Kosovo stand dann mit allen Provinzen, sag ich mal, allen Gemeinden, die dazugehörten, serbischen, Kosovo-serbischen, Kosovo-albanischen, unter NATO-Verwaltung.
Ihr Roman behandelt den Kosovo-Krieg. Taras Galani, der Held des Romans, schließt sich 1998 der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK an. Als Sanitäter und Feldarzt beginnt er im Laufe des Konflikts an seiner Mission zu zweifeln. Frau Hennecke, wofür lohnt es sich zu kämpfen?
Es lohnt sich für die Freiheit der Menschen im Land zu kämpfen. Es lohnt sich gegen Unterdrückung zu kämpfen. Das war die Situation, in der Taras sich entschieden hat, sich der UÇK anzuschließen. Hier geht es nicht um Ideologie, sondern es geht wirklich um Alltag. Es ging darum, es konnten keine Schulen besucht werden, keine Krankenhäuser aufgesucht werden, ohne dass man riskierte, dort verhaftet zu werden, unter Vorwänden etc. etc. Und eine solche massive Einschränkung der Menschenrechte ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar als Grund zu sagen, also ich schließe mich einer Unabhängigkeitsbewegung an, wenn, also wie auch im Kosovo geschehen, ja über Jahrzehnte versucht wurde, friedlich zu einer anderen Lösung zu kommen.
Seinen Alltag in Frieden zu verbringen, ist eben nicht selbstverständlich. Sie haben 8 Jahre lang im Kosovo gelebt. Alle gesammelten Eindrücke in ein Buch zu pressen, ist ja nun fast unmöglich. Frau Hennecke, was fasziniert Sie am Balkan?
Ja, Balkan liegt ja zwischen Italien und Griechenland. Griechenland wird von einigen auch noch zum Balkan gezählt. Und es liegt damit ja auch mitten in Europa. Es ist eine Region, die uns sehr nah ist, uns vertraut ist. Viele waren auch schon in Kroatien zum Beispiel im Urlaub. Und was mich fasziniert hat, war von Anfang an die Verhältnisse dort. Also es sind sehr kleine Länder, die Menschen sind untereinander sehr vertraut. Also es ist alles sehr persönlich. Man kommt in eine Gesellschaft, wo der Einzelne auch was zählt, wo die Menschen einander sehr stark wahrnehmen. Sie sind untereinander freundlich, also sehr, sehr gastfreundlich, lustig. Also sie feiern sehr gerne und das kann man über alle Ethnien, die dort leben, sagen. Es ist eine wunderschöne Landschaft, eine sehr schöne Natur. Und es ist für uns wirklich, wenn wir dorthin kommen, so eine Schnittstelle zwischen Orient und Mitteleuropa, die so von beiden sehr viel hat, sodass man sich zu Hause fühlt, aber immer auch sehr animiert durch das Fremde, was einem begegnet.
Am Ende sind es immer wieder die Menschen, die uns inspirieren. Und natürlich auch die Frage, was sie innerlich umtreibt, was in ihnen emotional vorgeht. Taras, den Helden des Buches, gibt es wirklich. Er heißt Naim Bardici. Sie kennen ihn persönlich und haben zahlreiche Gespräche mit ihm geführt. Nachdem er viele traumatische Ereignisse und Extremsituationen erlebt, fühlt er sich nicht wie ein Held, sondern innerlich leer. Warum haben Sie ausgerechnet Taras gewählt?
Nein, Bardici habe ich persönlich kennengelernt. Und ja, er hat mich als Person wirklich berührt. Und ich glaube, ich hätte nicht ein Buch schreiben können, wenn ich nicht vieles auch von mir in ihm wiedergefunden hätte. Also Naim ist auf jeden Fall ein Idealist. Jemand, der für seine Träume bis zum Schluss geht. Also so weit wäre ich jetzt als, sag ich mal, Deutsche, gab es für mich ja auch gar nicht jetzt sozusagen den Anlass. Aber das habe ich in gewisser Weise auch bewundert. Und auch ich habe ja aus Idealismus letztendlich Deutschland verlassen und bin in den Kosovo gegangen. Aber vielleicht auch, um eben dieser Frage, warum gibt es Krieg, nachzuspüren. Und in Taras fand ich einfach sehr viele Antworten auf diese Frage. Und ich habe ihn wirklich über die Jahre, wir haben uns 2003 kennengelernt, habe ich ihn wirklich immer wieder gelöchert. Also warum er die Entscheidung getroffen hat, wie es war im Krieg, wie war der Alltag im Krieg. Das hat mich unheimlich interessiert. Was passiert denn dann wirklich, wenn man jetzt sagt, ich sitze jetzt da mit Waffe und ich soll jetzt kämpfen. Und vielleicht hat es mich so interessiert, weil ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich denke, es ist richtig, wenn man sich oder seine Familie so bedroht sieht, dass man auch versucht, was zu machen. Aber es ist eben doch ein sehr, sehr schwerer Weg. Und an Naim habe ich gesehen, dass er wirklich einen hohen Preis bezahlt hat, weil diese vielen Menschen, die vor seinen Augen gestorben sind oder sogar unter seinen Händen, weil er sie nicht behandeln konnte, weil es keine Medikamente gab und so weiter, dass ihn das sehr unglücklich gemacht hat. Auch nach dem Krieg, als sozusagen die schlimme Zeit vorbei war und dass einen das dann nicht verlässt.
Gegen Ende des Buches schreiben Sie, er ist 27 Jahre und einen Krieg alt. Ein Heimatloser in den Trümmern seiner Heimat. Er lässt sehr oft tief blicken und beim Lesen Ihres Buches habe ich mich gefragt, welchen Stempel ich dem Ganzen aufdrücken kann. Das Verhältnis von Wahrheit und Fiktion ist in etwa 70-30. Ist es eine Überlebensbiografie, ein politischer Roman, ein Antikriegsbuch oder trifft vielleicht alles zu?
Ich möchte sagen, für mich ist es eigentlich auch ein Abenteuerroman und vielleicht, um auch das Positive oder Schöne zu sagen, was in dem Buch erzählt wird, also gerade weil mich der Alltag interessiert hat, geht es auch viel eben um Kameradschaft. Es geht darum, wie man sozusagen in diese Rolle auch reinwächst, Soldat, dass es nicht immer alles von Anfang an klappt, sondern dass man manchmal einen Anlauf braucht. Es gibt skurrile Situationen, es gibt lustige Situationen, es gibt viel Freundschaft, er begegnet auch mal Frauen und also es soll eigentlich auch die Vielseitigkeit des Alltags zeigen und insofern sehe ich es immer so als eine Mischung aus dem Abenteuerroman auch eine Art Geschichtsbuch, in dem Sinne, dass wirklich eine Zeit festgehalten wird, über die wir wenig wissen in Deutschland. Also diese Monate des Kriegs, der Auseinandersetzung, des NATO-Einsatzes. Und natürlich, wie Sie schon sagen, zeigt es auch eben die tiefen Konsequenzen, die so ein Konflikt hat. In dem Sinne ist es natürlich auch ein Antikriegsbuch. Also ich habe das Buch als Roman geschrieben. Zum einen, um so literarischen Aspekten auch Genüge leisten zu können, ordentlich in Spannungsbogen, dass es als Buch auch gut zu lesen ist und spannend zu lesen ist, aber auch in gewisser Weise, um den Protagonisten zu schützen und mir die Möglichkeit zu geben, weitere Erfahrungen und Erlebnisse, die ich recherchiert habe, zu integrieren. Und insofern ergibt sich sozusagen diese Diskrepanz 70-30, über die Sie gesprochen haben, die aber auch eben, wie gesagt, in gewisser Weise für Herrn Badici wichtig ist, denn so nah der Taras an ihm dran ist, bleibt doch sozusagen eine Lücke zwischen ihm und ja der wahren Person, die ja heute Gesundheitsstaatssekretär im Kosovo ist.
In der Tat eine einzigartige Vita, die Herr Badici hat. Sie haben den Kosovo 1999 direkt nach dem Bombardement besucht. Für die Bundeswehr waren die ersten Stunden in Prizren wirklich eine Gratwanderung. Man sah jubelnde Kosovo-Albaner, flüchtende Serben und Einheiten der jugoslawischen Armee, die teilweise sehr provokant agiert haben. Hatten Sie denn Kontakt zum deutschen KFOR-Kontingent?
Wie Sie gerade schon richtig geschildert haben, war die Lage im Sommer 1999 noch sehr unklar, sehr verwirrend. Ein Kollege, den ich sogar persönlich kannte, Gabriel Grüner, ist kurz nach dem Friedensschluss von marodierenden Serben erschossen worden, ein Sternreporter auf der Recherche im Kosovo. Und es war wirklich gefährlich, auch für die deutschen Soldaten, die damals in den Kosovo gekommen sind. Ich war 1999 als NGO-Mitarbeiterin im Westen von Kosovo und habe dort Einzelfallhilfe gesucht und habe deutsche KFOR getroffen, sogar an einem Ort, der heute, kann man sagen, historisch ist, in Kluša-Ivogel. Das ist ein kleines Dorf, wo ein besonders schlimmes Massaker stattgefunden hat. Dort wurden über 100 Männer in einem Raum, in einer Scheune, meine ich, oder ich weiß nicht mehr, in einem großen Raum, vielleicht sogar Kirche, sowas habe ich in Erinnerung, eingesperrt. Und diese Kirche wurde dann angezündet, sind alle ums Leben gekommen. Also ein sehr schreckliches Massaker. Und die Bundeswehr war dort mit CIMIC unterwegs. Also das war zivile Hilfe, die angeboten wurde von Seiten der Bundeswehr. Und die Soldaten hatten wirklich Tränen in den Augen, kann ich sagen, als wir uns unterhalten haben über das, was sie gesehen haben, was ich erfahren habe. Also es waren schwere Monate und ich fand es sehr beeindruckend, dass sofort diese praktische Hilfe angeboten wurde von der Bundeswehr. Also man hat sich nicht nur um die Sicherheit gekümmert, sondern hat auch sofort versucht, die Not, die es dort in ganz großem Umfang gab, zu lindern. Also ja, insofern habe ich auch gleich gesehen, wie wichtig dort die Bundeswehr vor Ort war.
Es war ja auch sicher nicht einfach, die vielen militärischen Aspekte möglichst korrekt darzustellen. Hatten Sie denn dabei Unterstützung?
Ja, also ich hatte, natürlich hat Herr Badici das Buch gelesen. Und ich habe eben tatsächlich neben ihm auch mit vielen anderen Beteiligten gesprochen und mir sehr viele Notizen gemacht und habe dann das Buch Leuten zum Lesen gegeben, bevor es veröffentlicht wurde, um da Fehler zu vermeiden. Ja, das war nicht einfach.
Wie immer kommt die wichtigste Frage für unsere Zuhörer zum Schluss. Warum sollten Soldaten Ihrer Meinung nach den Roman lesen?
Also Soldaten sollten das Buch lesen, erstmal weil es spannend ist und eine gute Lektüre. Also viele, inklusive ein Bundeswehrgeneral, sagte mir, er hat es in 2 oder 3 Tagen gelesen, weil man es nicht mehr weglegen kann. Aber vielleicht vor allen Dingen auch, weil das die Welt ist, in die viele Soldaten bei Einsätzen kommen, im Kosovo oder anderen Ländern. Und man in dem Buch sieht, wie Menschen ticken, die meinen, mit der Waffe ihre Heimat verteidigen zu müssen. Und ja, mit dieser Art zu denken, müssen sich Soldaten ja auf jeden Fall auseinandersetzen. Und mein Buch kann dazu vielleicht einen Beitrag leisten.
Frau Hennecke, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.